Namarupa, ein Vortrag über Inhalt und Form von Meditation am Obermark. Zur Einstimmung ein Gedicht von Goethe. Gingo Biloba. Dieses Baumes platt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie's den Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Solche Frage zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Lidern, dass ich eins und doppelt bin? Soweit Goethe. Und diese fünf Haufen hier vorne schicken sich nunmehr an, einen Vortrag über Namarupa zu halten. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es im Buddhismus so etwas wie die Nicht-Ich-Lehre, die Lehre von Anatta. Der Buddha stellt damit das geläufige Ich-Konzept in Frage. Daher habe ich nicht gesagt, ich schicke mich an, einen Vortrag zu halten, sondern diese fünf Haufen oder fünf Gruppen, diese fünf Kanter, schicken sich an, einen Vortrag zu halten. Das Wort Kanta, Gruppen oder Haufen, deutet schon an, dass sich dabei nicht um ein Konzept von genau fünf Dingen handelt. Denn jede Gruppe oder jeder Haufen kann weiter in immer kleinere Details analysiert und unterschieden werden. Entscheidend ist dabei, dass die gedankliche Einheit des Ich in Frage gestellt wird. Es ist weniger entscheidend, ob es sich um 2, 3, 5 oder 700 Teile handelt. Der Westler wird, soweit er nicht rein materialistisch eingestellt ist, vielleicht dazu neigen, von zwei entscheidenden Komponenten in uns zu sprechen. Von Körper und Geist. Eine recht geläufige Einteilung. Goethe legt in seinem Gedicht Gingo Biloba offensichtlich eine andere Einteilung zugrunde. Freud ging noch etwas weiter und spaltete die Person bekanntlich in Ich, Es und Über-Ich. Auch hier im Westen kennen wir also solche Konzepte der Selbstanalyse. Und heute lernen wir ein weiteres Erklärungsmodell kennen. Ein Modell, das der Buddha erläuterte. Es ist das Konzept von Namarupa. Am einfachsten ist dabei Rupa zu übersetzen. Es bedeutet Form oder Körper. Körper dabei auf die gleiche Weise verstanden wie bei der Einteilung der Person in Körper und Geist. Vielleicht habt ihr mich schon den Begriff Rupa verwenden gehört. Wenn ich von der Buddha-Figur hier auf dem Schrein spreche, dann spreche ich gewöhnlich von der Rupa und nicht etwa von dem Buddha da auf dem Schrein. Denn dort auf dem Schrein sitzt natürlich kein wirklicher Buddha, sondern das ist ein Stück Holz. Und der Grund, warum wir hier auf dem Schrein ein Stück Holz stehen haben, liegt darin, dass ein Künstler dieses Holz bearbeitet hat und in eine bestimmte Form, eben eine Rupa, gebracht hat. Und diese Rupa, diese Form, erinnert uns an den Buddha oder an eine meditierende Person. Und das ist der Grund, warum ich diese Form auf unseren Handzetteln von Meditation am Obermarkt, auf unseren Plakaten und im Internet abgebildet habe. Diese Form erinnert uns an Meditation und Buddhismus. Und wenn ihr hier vorhin hereingekommen seid, dann habt ihr vielleicht als erstes eine andere Form gesehen, nämlich diese jetzt hier sitzende Form, die etwas erzählt. Und dann dachtet ihr, da ist der Horst. Und wenn ihr mich auf der Straße seht, sagt ihr, guten Tag, Horst. Das heißt, ihr verbindet mit dieser Form hier einen bestimmten Namen. Und in dem Begriff Name Rupa kommt neben Rupa eben auch Nama vor. Und das ist etymologisch das gleiche Wort wie das deutsche Name, das englische Name oder das lateinische Nomen. Nama Rupa kann also übersetzt werden mit Name und Form. Es kann auch übersetzt werden mit Körper und Geist. Und wenn ihr auf das Bild in unserem Schema an der Wand seht, das Nama Rupa dasteht, es ist das vierte im Rad des bedingten Entstehens, dann wird dort ein Boot mit vier Personen darin abgebildet. Das Boot steht dabei für Rupa, die Personen für Nama. In der Teeküche, da ist ein helles Bild des Lebensrades, wo ihr eine ganz ähnliche Darstellung habt. Da sitzt übrigens nur eine Person im Boot. Dort steht also das Boot für Rupa, die Person für Nama. Das Boot für den Körper, der Mensch für den Geist oder den Inhalt. Und bei dem dunklen Bild in der Teeküche, das auch das Lebensrad darstellt, sitzen zwei Personen in dem Boot. Hier wird also der Geist noch etwas weiter aufgeteilt. Das Boot steht wie üblich für Form, die beiden Personen für Bewusstsein und Geistesfaktoren. Und hier auf diesem großen Bild an der Wand sehen wir vier Personen in dem Boot. Es ist die vom Buddha am häufigsten beschriebene Aufteilung der empirischen Person in die fünf Khandas, also in fünf Gruppen oder Haufen. Und diese fünf Gruppen werden wir uns jetzt etwas näher ansehen. Es sind dies im Einzelnen. Erstens, die Körperlichkeitsgruppe, Rupakanda. Zweitens, die Wahrnehmungsgruppe, Sanakanda. Drittens, die Gefühlsgruppe, Vedanakanda. Viertens, die Geistesformationengruppe, Sankarakanda. Und schließlich fünftens, die Bewusstseinsgruppe, Vijnanakanda. Wobei diese erste Gruppe, die Rupakanda, genau unserem Wort Körper entspricht, wenn wir es auf den menschlichen Körper beziehen. Und da wird auch deutlich, warum es Körperlichkeitsgruppe genannt wird. Denn wir können den menschlichen Körper ja weiter analytisch auseinandernehmen, zum Beispiel, indem wir ihn einteilen in Kopf, Rumpf, Arm und Beine. Und eines dieser Elemente kann ich dann herausgreifen und noch weiter analysieren. Ich kann beispielsweise den Arm einteilen in Oberarm, Ellenbogen, Unterarm und Hand. Und ich kann auch die Hand weiter einteilen in Handfläche, Daumen, Zeigefinger und so weiter. Ich könnte auch eine ganz andere Einteilung des Körpers vornehmen, so wie es in Biologiebüchern gemacht wird, also in Skelett, Muskeln, Gefäßsystem, Nervensystem und so weiter. Oder eine, wie es der Buddha gewöhnlich gemacht hat und wie es im Altertum auch bei uns in Europa üblich war, nämlich in erstens Erdelement, das heißt Festes, in zweitens Wasserelement, also Flüssiges, in drittens Windelement, das ist alles, was für Bewegung steht, und in viertens Feuerelement, wobei auf die Temperatur abgehoben wird, die unser Körper bekanntlich von einem Leblosen unterscheidet. Und in der gleichen Weise kann ich den anderen Gruppen auch analytisch auf den Grund gehen. Die Wahrnehmungsgruppe, die Sanyakanda, wird dabei gewöhnlich in sechs Bestandteile aufgegliedert. Sehwahrnehmung, Hörwahrnehmung, Riechwahrnehmung, Schmeckwahrnehmung, Tastwahrnehmung und Denkwahrnehmung. Auch hier sind weitere Einteilungen denkbar, so findet sich zum Beispiel in Buddha Ghoshas Theravada Standardwerk Visuddhimagga eine Einteilung in 89 verschiedene Klassen, mit der ich euch jedoch heute hier verschonen möchte. Und auch die Gefühlsgruppe, die Vedanakanda, kann weiter unterteilt werden. Die geläufigste Unterteilung ist die in erstens körperliches Wohlgefühl, zweitens körperliches Schmerzgefühl, drittens geistiges Wohlgefühl, viertens geistiges Schmerzgefühl und fünftens indifferentes Gefühl. Und man kann auch diese Gefühle weiter untergliedern, indem man sie beispielsweise hinsichtlich ihrer karmischen Qualität untersucht. Ich gehe auf die Vedana, die Gefühle hier nicht weiter ein, da ich hierüber bereits im Januar einen Vortrag gehalten habe, den ihr übrigens auch im Internet findet. Die Bewusstseinsgruppe Vijnanakanda wird gewöhnlich eingeteilt in Bewusstsein der Sinnensphäre, der feinkörperlichen Sphäre, der unkörperlichen Sphäre und der überweltlichen Sphäre, die alle weiter noch unterteilt werden können. Und damit ihr besser versteht, was damit gemeint ist, werde ich jede dieser Gruppen ganz kurz erläutern und dann eine Merkmalsausprägung davon nennen. Zur Sinnensphäre gehört alles, was uns im täglichen Leben an Bewusstseinszuständen begegnet. Eine solche Merkmalsausprägung hierfür wäre ein, Zitat, karmisch unheilsames, da in Gier wurzelndes Bewusstsein unvorbereitet und mit einer Absicht verbunden. Zitat Ende. Das klingt sehr theoretisch, ist aber die ziemlich exakte Beschreibung dafür, was uns passiert, wenn wir plötzlich eine sexuell attraktive Person sehen und diese ansprechen wollen. Also hören wir es uns noch einmal an. Eine karmisch unheilsame, da in Gier wurzelndes Bewusstsein, unvorbereitet und mit einer Absicht verbunden. Okay, das war eine Merkmalsausprägung aus der Sinnensphäre. Eine Merkmalsausprägung der feinkörperlichen Sphäre ist eine meditative Vertiefung. Also zum Beispiel das dritte Dhyana, die dritte meditative Vertiefung, die einhergeht mit Ekstase, Freude und Konzentration. Die unkörperliche Sphäre sind höhere meditative Vertiefungen, die sogenannten Arupa Dhyanas, wie zum Beispiel das weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmungsgebiet. Und die überweltliche Bewusstseinsgruppe bezieht sich auf den Pfad zur Erleuchtung. Also zum Beispiel den Fahrtmoment des Stromeintritts bei Punkt 20 in unserem Schaubild an der Wand. Erkenntnis und Sicht der Dinge, wie sie wirklich sind. Yadabuddha Jnanadasana. Die Geistesformationengruppe, also die Sankhara Kanda, wird gewöhnlich eingeteilt in allgemeine Geistesformation, edle Geistesformation und unheilsame Geistesformation. Statt Geistesformation könnte man auch momentane geistige Haltungen sagen. Eine allgemeine, also wertneutrale geistige Haltung ist zum Beispiel diskursives, also entwickelndes Denken. Eine andere Entschlossenheit. Wertneutral, da hier die Frage ist, wozu man entschlossen ist. Eine edle geistige Einstellung wäre zum Beispiel Achtsamkeit oder auch Schamgefühl. Eine unheilsame geistige Haltung ist beispielsweise Neid oder Geiz. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll diese ganze Einteilung? Nun, es dient dazu, uns selbst zu analysieren, und zwar mittels ethischer Kategorien. Es dient dazu, uns selbst besser kennenzulernen. Ziel des buddhistischen Pfades ist, uns zu perfektionieren, uns zu vervollkommnen, Buddhaschaft zu erreichen, ein Vollendeter zu werden. Und dazu gehört zunächst einmal Selbstanalyse und dann Arbeit an all unseren suboptimalen Seiten, wozu wir diese erst einmal erkennen müssen. Und ganz wichtig, wir sollen uns nicht als feststehendes Ich empfinden, sondern als einen Prozess. Als einen Prozess, dessen Entwicklung wir selbst steuern können. Wir sollen also nicht sagen, ich bin Buddhist oder ich bin Buchhalterin, denn all das ist eine statische Betrachtung. Daher ist die Betrachtung als Namarupa, als mehrere Gruppen besser. Denn dann erfahre ich diese fünf Gruppen, die derzeit hier vorne sitzen, als ein entwicklungsfähiges, sich teilweise selbst gesteuert entwickelndes, lernfähiges System mit der Möglichkeit zur Selbstanalyse und zur Optimierung dieser Gruppen auf ein bestimmtes Ziel hin. Und wenn dabei das Ziel Buddhaschaft, Erleuchtung, Nirvana ist, dann ist das die zielführendere Einstellung, als zu sagen, ich bin Buddhist, Punkt. Ich möchte hierbei noch ein Beispiel anführen. Morgens rezitiere ich, wenn ich den Schreinraum betrete, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Nama, Om Ahum. Also zu Deutsch, diese fünf lernfähigen Gruppen ehren den Buddha. Sie ehren seine Lehre und die Gemeinschaft derer, die diesen Pfad beschritten hat, mit Körper, Rede und Geist. Und dann überlege ich mir, stimmt das eigentlich, was ich sage? Ehre ich diese drei Kostbarkeiten wirklich mit Körper, Rede und Geist? Also mit Rede mache ich es gerade, das hört ihr. Und mit dem Geist auch, denn dieser Vortrag ist in meinem Geist entwickelt worden. Aber mit dem Körper? Nur weil ich mich im Schneidersitz hier hinsetze? Kann diese Körperlichkeitsgruppe, dieser Rupa mit Name Horst, den Pfad nicht noch körperlicher gehen? Kann dadurch meine Zufluchtnahme zu den drei Kostbarkeiten, zum Buddha, seiner Lehre und der Gemeinschaft der Praktizierenden, gestärkt werden? Und da bin ich auf die Idee gekommen, ja, das geht, ich kann den Pfad körperlich gehen, den Pfad zur Erleuchtung, ich mache mich auf den Weg, auf den Pfad an den Ort, wo der Buddha körperlich war, als er seine Erleuchtung hatte, nach Bodh Gaya in Nordindien, zu Fuß. Hätte ich dabei eine statische Vorstellung von mir gehabt, hätte ich wirklich gedacht, ich gehe nach Bodh Gaya. Dann wäre mir die Unmöglichkeit dieses Unterfangens deutlich gewesen. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, dazu bin ich gar nicht gebaut. Und zwar, weil ich von meinem Ich dann eine statische Betrachtung zugrunde lege. So sehe ich aber diese fünf Gruppen als ein entwicklungsfähiges, sich teilweise selbstgesteuert entwickelndes, lernfähiges System an. Also sage ich mir, dieses System setzt sich ein Ziel und beginnt, dieses Ziel anzustreben. Dabei lerne ich, das System zu optimieren. Zunächst wird erlernt, welche Pfade ich zu gehen habe, übe mit Rucksack zu gehen, stelle fest, meine Füße sind nicht auf mein nicht unerhebliches Gewicht und das des Rucksacks ausgelegt, also muss da etwas an der Summe aus beiden gemacht werden oder eine Alternative zum Rucksack gefunden werden. Und bislang in diesen 3 Monaten ging ich 10 Fahrtabschnitte von hier in Gelnhausen bis Rodenburg ob der Taube. Bislang nur bei gutem Wetter. Ab April lerne ich auch darüber, wie ich mit anderem Wetter umgehe. Bislang übernachte ich in Pensionen, ab Juli will ich ein Zelt mitnehmen. Ich will mir nicht zu viele Details vorplanen, ich will unterwegs lernen, offen bleiben. Oder besser, dieses System ist bereit zu lernen. Die Gruppen möchten sich dabei optimieren. Das Ganze soll das Ziel haben, den Pfad der Erleuchtung auch mit dem Körper erfahrbar werden zu lassen. Oder besser, sich als gangbar erweisen zu lassen. Und dieser Plan kann ja nicht scheitern. Er kann schlimmstenfalls nicht in einem Leben umgesetzt werden. Aber wer glaubt schon, in einem Leben zur Erleuchtung zu kommen? Das Entscheidende für mich ist vielmehr, den Pfad zu gehen mit Körper, Rede und Geist. Und dabei ist die Betrachtung als Name Arupa, als diese fünf Gruppen, die diesen Pfad zu gehen begonnen haben, als ein entwicklungsfähiges, sich teilweise selbstgesteuert entwickelndes, lernfähiges System mit der Möglichkeit zur Selbstanalyse und zur Optimierung dieser Gruppen auf ein bestimmtes Ziel hin wichtig. Und das alles hilft bei der Selbstüberwindung, hilft dabei, mich von diesem Ich-Konzept zu lösen. Ziel dieses Pfades ist es, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Als unvollkommen, als veränderlich, als ohne festen Wesenskern. Und eben dabei hilft uns das Konzept von Nama Rupa von den fünf Gruppen. Und vielleicht noch ein aktuelles Beispiel. Wenn in der vorletzten Woche die Bundeskanzlerin erklärt hat, nach den Ereignissen in Fukushima sei sie bereit umzudenken, so kann man das als wahltaktisches Manöver abtun, wie das der Vertreter der Opposition auch gleich getan haben. Ich bin da etwas optimistischer. Ich sehe diese Form, die wir aus dem Fernsehen kennen und die wir mit dem Namen Angela Merkel verbinden. Ich nehme diese wahr als ein entwicklungsfähiges, sich teilweise fremdgesteuert entwickelndes, lernfähiges System. Und damit bin ich deutlich optimistischer als die Sprecher der Opposition, die ein eher statisches Modell von der Regierungschefin zu haben scheinen. Wir alle haben Verblendung in uns, Avidya. Du, ich und auch die Bundeskanzlerin. Aber wir alle haben auch Buddha-Natur in uns. Und daher die Möglichkeit, unsere Verblendung schrittweise, Stück für Stück, sukzessive zu überwinden. Wir sind jeder ein lernfähiges System. Wir können Lernprozesse durchmachen. Diese Lernprozesse können selbstgesteuert sein, worum sich die Buddhisten bemühen, oder sie können fremdgesteuert sein aufgrund äußerer Ereignisse. Und dann hat sogar eine Atomkatastrophe neben unendlichem Leid durchaus auch eine positive Auswirkung. Dieser Gau ist wie alles Dukkha, wie alles Unvollkommene, wie alles Leidhafte, auch eine Chance, daran zu lernen. Und dabei wünsche ich der Bundeskanzlerin und nicht nur diese vollen Erfolg.